NDR Info. Norddeutschland.
Aus Hamburg mit Nicole Ahles. Guten Morgen. Welche Zukunft hat die Autoindustrie in Deutschland? Setzt sich das E-Auto noch durch und was müsste dafür passieren? Im Moment sind E-Autos ja eher Ladenhüter. Zu teuer, zu umständlich, die Ladeinfrastruktur immer noch zu lückenhaft. Und beim größten Autobauer im Norden, bei VW, kriselt es. Tausende Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat bei seinem Werksbesuch in Emden gestern neue Fördermaßnahmen für Elektroautos angekündigt, aber keine konkreten staatlichen Hilfen. Dazu habe ich mit Franka Helmerichs von der IG Metall Emden gesprochen. Hier werden ausschließlich E-Autos gefertigt und ich habe sie gefragt, wie sicher ist das VW-Werk in Emden noch?
Ja, wir sprechen im Augenblick nicht über einzelne Standorte, das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle, sondern wenn wir gerade über die Situation bei Volkswagen reden, dann reden wir über alle Standorte. Also von daher möchte ich hier an dieser Stelle wirklich nicht für einen Standort sprechen, sondern wir sprechen für 120 Beschäftigte in Deutschland und für diese 120.000 Beschäftigten brauchen wir am Ende des Tages eine Lösung. Denn gerade die Beschäftigten bei Volkswagen sind die Treiber, auch was die Binnennachfrage in Deutschland angeht. Und von daher kann es die gesamte Wirtschaft sich im Augenblick nicht leisten, dass wir hier gute Industriearbeitsplätze verlieren.
In der Region Emden arbeiten aber ja viele Menschen für VW und bangen jetzt um ihre Arbeitsplätze. Hier werden ja nur E-Autos produziert. Was würde eine Schließung des Werks denn für die Region bedeuten?
Eine Schließung des Werkes würde das für Ostfriesland bedeuten, dass mindestens 20.000 Haushalte dranhängen. Aber ich möchte das Ganze positiv formulieren, denn es ist auch jetzt von Wirtschaftsminister Habeck nochmal ganz deutlich nach vorne gestellt worden. An der E-Mobilität kommen wir im Augenblick nicht vorbei und will auch keiner dran vorbei. Und da will ich auch nochmal ganz deutlich sagen, die Technologieoffenheit, die von vielen Parteien immer wieder nach vorne gestellt wird. Das ist das, was wir überhaupt nicht gebrauchen können, diese Diskussion. Von daher steht für mich die E-Mobilität überhaupt nicht in Frage, sondern in Frage steht für mich, wie bekommen wir jetzt gerade nochmal dementsprechend die Fahrzeuge auf die Straße und dafür brauchen wir gute Rahmenbedingungen.
Und welche Erwartungen haben Sie an VW? Anscheinend sind ja massive Kürzungen notwendig. Wie kann das gehen aus Ihrer Sicht?
Wie auch in den Vergangenheiten, dass wir uns gemeinsam an den Tisch setzen, die Sozialpartner, mit einem gemeinsamen Grundverständnis, Beschäftigung zu sichern und Wirtschaftlichkeit herzustellen. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gemacht und damit gute Pakete geschnürt. Und auch dieses Verständnis verlange ich jetzt von Volkswagen. Und dann gab es in unseren Tarifverträgen immer wieder genügend Kreativität, damit dann auch die Beschäftigung gesichert werden kann.
Aber jetzt ist ja gerade die Beschäftigungssicherung aufgekündigt worden von VW und es wird von Sparen geredet und nicht von Investitionen.
Uns hat es noch nie geholfen, wenn wir an der Stelle sparen, dass Beschäftigte aus den Unternehmen rausgehen. Wir fordern schon seit Jahren, dass wir auch eine Batteriezellfertigung an den Fertigungsstätten haben, weil das ein großer Teil der Wertschöpfungskette ist, den wir damit bedienen können. Diese Investitionen sind bis jetzt noch nicht getätigt worden, aber nur das kann am Ende des Tages wirklich bei uns in Deutschland industrielle Arbeitsplätze dann auch sichern. Und auch das würde ich in dieser Zeit immer wieder nach vorne stellen.
Bundeswirtschaftsminister Habeck war gestern in Emden und hat für Montag zu einem Autogipfel nach Berlin eingeladen. Was erwarten Sie sich davon?
Ich finde das in der aktuellen Zeit und auch in der Geschwindigkeit eine sehr gute Idee. Ich habe am Gespräch auch teilgenommen mit dem Wirtschaftsminister. Was könnten jetzt nochmal Impulse sein, die gesetzt werden müssen, um auch den Elektromarkt dann mal wieder anzukurbeln? Und das muss jetzt sehr schnell gehen, damit wir diese Impulspakete auch auf die Straße bringen. Die ersten zwei sind ja im Chancenwachstumsgesetz, sind ja schon zwei Ideen, werden dort schon mal umgesetzt, die wir auch schon länger auch mit Politik besprochen haben. Also von daher ist das in der aktuellen Situation genau die richtige Vorgehensweise.
Soweit Franka Helmerichs von der IG Metall Emden. In Brandenburg spitzt sich die Hochwasserlage langsam zu. In der kommenden Woche werden dort die Spitzenpegelstände erwartet. Das Hochwasser der Elbe hat in Sachsen zuletzt schwere Schäden angerichtet und kommt an diesem Wochenende im Norden an. Carsten Lippe vom Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz zu der Frage, was uns in Niedersachsen bevorsteht.
Mehrere Begleitfaktoren führen dazu, dass wir hier in Niedersachsen aktuell noch relativ entspannt auf die Hochwasserlage schauen können. Das eine ist sicherlich, dass wir zuletzt vergleichsweise niedrige Wasserstände in der Elbe hatten. Das heißt, wir haben relativ viel Kapazitäten noch gehabt zur Aufnahme vom Wasser, das eben vom Oberlauf zu erwarten ist. Zuletzt in Neudarchau zum Beispiel lagen die Wasserstände noch vor einer Woche bei etwas über einem Meter und damit im Bereich des mittleren Niedrigwasserstandes. Und wie gesagt, das schafft natürlich deutliche Kapazitäten. Und was man auch betonen muss, ist, dass wir im Gegensatz zum Beispiel zum jüngsten Winterhochwasser aktuell eben es nicht zu tun haben mit weiteren die Lage zusätzlich verschärfenden Vorbelastungen in Form zum Beispiel feuchter und extrem gesättigter Böden. Und auch der Umstand, dass aus den Nebengewässern der Elbe, wie zum Beispiel der Saale, gegenwärtig keine weiteren größeren Zuflüsse zu erwarten sind, der wirkt sich günstig aus auf die für Niedersachsen vorhergesagten Wasserstände, denn eine Überlagerung mit Hochwasserwellen aus den anderen Gewässern ist eben auf Basis der vorliegenden Daten der Hochwasservorhersagezentrale in Magdeburg aktuell nicht abzusehen. Und natürlich spielt auch mit hinein, dass sich insgesamt die Wetterlage bei uns, aber natürlich eben auch in den Einzugsgebieten der Elbe, wo am Wochenende diese erheblichen Niederschläge runtergegangen sind, eben insgesamt die Wetterlage beruhigt.
Soweit Carsten Lippe vom Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz in Niedersachsen. Beim Elblit-Literaturfest in Hamburg stellen bekannte Größen wie Herbert Grönemeyer, Habe Kerkeling oder Frank Schätzing neue Bücher vor. Die Elblit startet heute und findet zum ersten Mal statt. Sie ist eine Variante von Deutschlands größtem Literaturfestival, der Lit Cologne. Die Macher könnten sich vorstellen, auch die Elblit immer wieder auszurichten. Wie realistisch das ist, hat Danny Marquez-Marsalo mit der Programmchefin der Elblit besprochen.
Eva Schuderer arbeitet für die Lit Cologne, also Köln, lebt in Berlin, organisiert die Hamburger Elblit und kommt eigentlich aus München. Völlig logisch also, dass sie es nicht so mit Lokalkolorit hat und ein Literaturfestival stattdessen ganz groß denkt.
Inhaltlich ist es so, dass wir auch schon in Köln bei der Lit Cologne nie ein Kölner Festival gemacht haben. Keine Mundartgedichte, kein Klüngelei und insofern haben wir jetzt hier auch keinen nordischen Fokus oder irgendwie sowas inhaltlich genommen, sondern wollen einfach ein internationales Programm, die Highlights des Herbst.
Es sind nun 25 Veranstaltungen. Das Highlight dürfte Herbert Grönemeyer sein. Er kommt in die Harburger Friedrich-Ebert-Halle, um eine neue Biografie über sich vorzustellen. Es sei überhaupt ein Glück, in so kurzer Zeit so viele Angebote machen zu können.
Wir haben ja die Meldung im Februar auch gesehen, dass das Harbourfront aussetzt.
Das Harbourfront Festival, das große Hamburger Festival, das sich außerstande sah, in diesem Jahr stattzufinden.
Da wir ein sehr leidenschaftlicher, umtriebiger Verein sind, ist uns eingefallen, dass wir doch das auffangen könnten. So, dann gab es Gespräche mit dem Senat, mit Playern hier. Ab Ende April konnten wir wirklich anfangen mit dem Programm machen.
In der Festivalwelt eigentlich eine viel zu kurze Planungszeit. Wer soll auftreten? Wen könnte man kriegen? Und wo soll das Ganze eigentlich stattfinden? Die Macher haben in Hamburg gar keinen Standort. Über den gemeinsamen Mutterkonzern gibt es aber eine Art Hamburger Cousin der Festivalmacher.
Der große Vorteil von uns war, dass wir mit der Agentur River Concerts zusammenarbeiten. Ich habe mir irgendwas ausgedacht mit meinem Team und dann beschreibt man denen ein bisschen, darum geht's, das ist was Jüngeres, das ist was Poppigeres, das ist was, und danach wurden dann die Orte ausgesucht.
Im Kent Club wird gelesen, in der Elbphilharmonie, aber auch im Abaton Kino und im Literaturhaus. Obwohl gerade das sich sehr öffentlich über das Kölner Festival in Hamburg aufregte. Schnee von gestern. Frank Schätzings neuer Mittelalterroman wird präsentiert. Es gibt lustige Abende mit Maren Kreumann oder Bjarne Mädel. Elblit 2024 hat ein vielversprechendes Programm. Bleibt der Kölner Besuch eine Eintagsfliege?
Wir wollen jetzt erstmal gucken, wie dieses Jahr läuft und sind aber natürlich sehr, sehr gespannt, auch abhängig vom Harbourfront, mit welchem leidenschaftlichen, jungen, neuen, erfrischenden Team, die zurückkommen.
2025 will das Haberfront zurückkehren. Mehr wolle man derzeit nicht verraten, sagen die Macher auf Anfrage. Es könnte nächstes Jahr also einen Zusammenprall von Haberfront und Elblit geben. Schon dieses Jahr erhält die Elblit 50.000 Euro von der Kulturbehörde, die ansonsten wohl an das Haberfront gegangen wären.
Zwei Festivals im Herbst sind totaler Quatsch. Also da würden sich die Verlage auch entscheiden müssen und das wäre alles ganz dramatisch für die ganze Branche. Wenn Hamburg unsere Veranstaltungen gefallen haben und die ein gutes Gefühl hatten, dann können wir uns schon vorstellen, mit Veranstaltungen wiederzukommen. Ja.
Naheliegend wäre eine Zusammenarbeit mit dem Haberfront.
Das war von unserer Seite ja schon mal angedacht und angesprochen und von anderer Seite wollte man sich aber anders aufstellen.
Wenn die Elblit ein Erfolg wird, dann dürften das hochspannende literarische Zeiten in Hamburg werden.
Und los geht's heute mit der Elblit-Lesungen, dann bis zum 17. November noch.